Wir wurden schon mit hineingenommen in die Zeit, in der sich auch der Predigttext befindet. Etwa Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Und ich nehme euch mit nach Jerusalem. Etwa 150 Jahre zuvor wurde Jerusalem erobert, zerstört, niedergebrannt und zu einer Ruinenstadt zerstört. Die Menschen des Volkes, vor allen Dingen die Oberschicht, die sogenannten Intellektuellen, aber auch die handwerklich begabten Menschen wurden nach Babylon deportiert und das Land verwüstete, weil niemand mehr da war, der sich um die strukturellen Aufgaben kümmern konnte. 70 Jahre lang lag alles brach. So fielen die Ruinen vieler Städte und dann wechselte das politische System und ein ganz anderes Klima wurde möglich und die Hoffnung auf den Rückzug der Israeliten und Judäa nach Israel keimte ganz neu auf. Die Historiker zeichnen ganz unterschiedliche Bilder von der damaligen Situation. Und das, was ich jetzt so sehr positiv geschildert hatte, war eigentlich ein klein wenig anders. Nämlich als nach 70 Jahren dieser große Satz ausgesprochen wurde, wir können zurück nach Jerusalem, war die Begeisterung sehr gering. Man wollte gar nicht zurück nach Jerusalem. Man wollte gar nicht zurück in diese Ruinenstadt. Man wollte gar nicht zurück in ein Land, in dem alles wüst und verbrannt war. Denn man hatte sich eingerichtet im fernen Babylon. Man hatte sich eingerichtet im Exil. Und das, was wir heute manchmal bewundernd wahrnehmen, in diesen 70 Jahren Exil ist das Judentum zu dem geworden, wie wir es heute kennen. In diesen 70 Jahren Exil, aus Angst, dass die Tradition verloren gehen könnte, wurden ganz viele Texte und Überlieferungen verschriftlicht. In diesen 70 Jahren wurde festgelegt, was Normen sind, was Regeln sind, welche Gesetze einzuhalten sind und welche auch zu vernachlässigen sind. All das, was wir als Erstes oder Altes Testament kennen, hat die Grundlagen in diesen 70 Jahren Exil bekommen. Und nun hatten die Theologen Israels ein Problem. Denn eigentlich war die Wegführung, das Exil, die Vernichtung Jerusalems, eine ganz große Strafe Gottes. Und es wurde immer gepredigt, weil ihr so böse wart, weil ihr so ungehorsam wart, weil ihr euch nicht an die Gebote gehalten habt, weil ihr den Sabbat nicht eingehalten habt, deshalb. Nun brach dieses ganze Deutungsmuster zusammen, weil was soll schlecht daran sein, wenn man plötzlich Schriften hatte? Was sollte schlecht daran sein, wenn man plötzlich Maßstäbe hatte? Was sollte schlecht daran sein, wenn man mitten im Exil doch eine ganz andere und neue Identität gewann, als man sie vorher hatte? Und so brauchte es noch etwa 70 Jahre, bis ein Umdenken in der Exilsbevölkerung stattfand und jüdische Leute bereit waren, ihr ehemaliges Heimatland neu zu besiedeln. Die Wahrheit ist, sie sind nicht ganz freiwillig gegangen, sondern es gab ein gigantisches Hilfsaufbauprogramm der damaligen Regierung, der Besatzer. Das waren mittlerweile die Syrer geworden. Und es gab einen persischen Herrscher, der dann danach wieder hintrieb und sagte, ihr müsst jetzt gehen. Ihr seid uns hier zu viel und das kennt man ja alles schon mal. Ne? Ihr müsst jetzt gehen, ihr kriegt ganz viel Geld und Möglichkeiten und Strukturen, aber bitte geht. Nehemia und Esra sind die beiden Namen, die mit diesem Auszug verbunden sind. Und in diese Zeit des Aufbruchs zurück in die alte Heimat ist das Doppelbuch Esra und Nehemia angesiedelt. Nehemia ist ein enthusiastischer Politiker gewesen mit einer ganz großen Vision von dem politischen Wiedererstarken seines Volkes. Und Esra, das Gegenstück zu Nehemia, war ein tiefgläubiger und zugleich sehr charismatischer Priester mit einer ebenso großen Vision von der anbrechenden Heilszeit für sein Volk. Nebenbei, diese beiden Männer gelten als die Begründer des klassischen Judentums als Weltreligion. Esra also am persischen Hof, er hatte das Amt eines, wir würden heute sagen, Staatssekretärs für religiöse Angelegenheiten der Juden inne. Und er bekam vom persischen König eine Sondervollmacht, die ihn ermöglichte, wie ein Oberpriester, wie ein Hohepriester zu agieren, um die gesamte religiöse Stabilität des Landes aufzubauen. 14 Jahre später, nach Esra, kehrte mit ähnlichen Vollmachten Nehemia nach Jerusalem zurück. Die Stadt, die war niedergebrannt. Sie wurde mittlerweile als Steinbruch genutzt für umliegende Dörfer und es gab nur ganz wenig Leben in dieser vormals so reichen und wohl angesehenen Stadt. Und die Menschen, die da lebten, die waren alles andere als motiviert, eine Stadt wieder aufzubauen. Wie sollte jemals Leben wieder möglich werden? Dazu zahlreiche Feinde im Inneren wie im Äußeren, die den Neuaufbau Jerusalems unbedingt verhindern wollten. Und so kam es zu einer Mutlosigkeit, zu einer Resignation. Und Esra und Nehemia hatten sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten und sehr viel politisches Geschick einzusetzen, damit die Arbeiten dennoch begannen. Und dann begannen sie, man kann das gut nachlesen, diesen beiden Büchern. Und dann heißt es in Nehemia 3, aber wir bauten an der Mauer weiter und bald hatte sich die Mauer auf halber Höhe geschlossen. Das ermutigte das Volk zur weiteren Arbeit. Szenenwechsel. München im Jahr 2026. Auch wir als Gemeinde stehen vor großen Umbrüchen. Ich gebe zu, zum Glück ist nichts niedergebrannt und zerstört. Unsere Stadt ist wunderbar im Aufbau begriffen und auch unser Gemeindehaus ist ganz wunderbar. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir solche Möglichkeiten haben. Und dennoch, wir wollen renovieren. Wir wollen neu gestalten. Und viele Fragen, die bei Esra und Nehemia auftauchten, die beschäftigen ja auch uns. Da ist zuerst die Frage, wer wird das bezahlen? Und was wird das kosten? Eine drängende Frage damals für die Menschen in Jerusalem. Wer soll's bezahlen? Ich nicht. Ich bin Bauer und ich habe nichts. Gibt kein Geld. Und dann die Frage, wie wird unser Gemeindeleben aussehen während der Renovierungszeit? Wie werden wir Gottesdienste feiern? Wo werden wir Gottesdienste feiern? Wie werden wir sitzen? Und. Dahinter stehen die Fragen, wie werden wir uns verändern müssen? Auf was werden wir uns einlassen müssen? Was wird vielleicht Neues auf uns zukommen? Und auch diese Frage steht mit dabei. Wie gehen wir mit unterschiedlichen Ansprüchen, unterschiedlichen Meinungen und ja auch unterschiedlichen Forderungen um? All das kennt Nehemia nur zu gut. Deswegen möchte ich euch gerne mit hineinnehmen in 4 Beobachtungen zum Nehemia-Buch. Eine erste. Gemeinsam arbeiten, an unterschiedlichen Dingen schaffen, jedoch miteinander in eine Richtung schauen. Hört sich ein bisschen sperrig an, ich sag's nochmal. Gemeinsam arbeiten, an unterschiedlichen Baustellen schaffen, jedoch miteinander in eine Richtung schauen. Die Aussage, die Nehemia trifft und das ganz am Anfang schon des Buches ist, ich allein kann es nicht schaffen. Er ist ein hochbegabter Politiker, ein ganz grandioser Mensch mit vielen Visionen und Ideen. Und gleich zu Beginn bekennt er seinen Mitmenschen, seinen Kompagnon Esra, allein schaffen wir es nicht. Allein ist es unmöglich, diese riesengroße Aufgabe zu schultern. Wir benötigen Unterstützung. Wir benötigen die Hilfe anderer. Wir sind auf Hilfe angewiesen. Und ihr Lieben, das ist ein erster Punkt, den ich für uns als Gemeinde sehr wichtig finde. Wir brauchen einander. Wir können es nicht als Einzelne allein schaffen, ein Werk zu beginnen, ein Werk umzusetzen, ein Werk zu vollenden. Nehemia, und das wird im Laufe des Buches deutlich, brauchte Unterstützer. Er brauchte Mitarbeitende an seiner Seite und er brauchte Menschen, die ihn ermutigten, immer und immer wieder. Und auch wir brauchen einander und zwar in all der Vielfalt, die unter uns lebt. Wir brauchen einander, das bedeutet auch dieser kleine Satz, der uns manchmal so schwer über die Lippen kommt: Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich benötige deine Unterstützung. Ich bin darauf angewiesen, dass du dich mit einbringst. Und andersrum funktioniert es nicht. Wenn ich zu jemandem hingehe und sage, du brauchst mich, wäre die Person wahrscheinlich sehr irritiert. Es kann nur funktionieren, indem ich mir eingestehe, dass ich Hilfe, dass ich Unterstützung brauche. Und wir als Gemeinde, wir brauchen einander. Das bedeutet aber auch, dass wir füreinander da sind. Denn wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche deine Hilfe, deine Unterstützung, und ich sage, ja, lass uns mal nächstes Jahr nochmal drüber reden, dieses Jahr passt es mir gerade gar nicht, läuft das Miteinander ins Leere. Und deswegen ist es nicht nur diese eine Aussage, ich benötige Unterstützung, ich benötige Hilfe, sondern ich bin auch bereit, meine Hilfe, meine Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam arbeiten, Unterschiedliches schaffen. Es wäre völliger Unsinn, wenn wir alle genau dasselbe tun würden. Wir brauchen, die Zahl ist jetzt willkürlich, keine 100 Predigende. Wir brauchen auch keine 100 Leute, die Musik machen im Gottesdienst, aber wir brauchen auch keine 100 Zuschauer, die alles bewerten, wie denn das wird, was die anderen so getan haben. Sondern wir benötigen 100 Menschen, die ihren Ort finden, die ihre Kraft einsetzen, die ihr Gebet und ihre Mitarbeit einbringen und auch einbringen wollen. Wir alle, die wir hier sind und weit darüber hinaus, wir sind Gemeinde. Wir sind das Team, das Gott zusammengestellt hat, damit wir etwas bewegen können. Wir alle sind sozusagen auf der Baustelle, und damit meine ich jetzt nicht die kommenden Renovierungsarbeiten, sondern unser Gemeindeleben, das wir ja gestalten, das manchmal auch herausfordernd ist und ja manchmal auch anstrengend, wie es eine Baustelle sein kann. Wir sind das Team Gottes, wir sind Gemeinde, und deswegen dürfen wir an ganz unterschiedlichen Stellen arbeiten und uns einbringen und trotzdem diese eine Blickrichtung nach vorn auf Christus in den Augen haben. Ein zweites: Einander brauchen benötigt unsere Ehrlichkeit und Offenheit zueinander. Das Buch Jeremia macht sehr deutlich, dass immer dann die Dinge scheitern, wenn man anfängt, mit falschen Tatsachen zu arbeiten. Sehr dramatisch, weil der eine sagt, also ich habe hier so und so viel ist der Holz, und dann ist das Holz gar nicht da. Der nächste sagt, ich habe eine Ziegelbrennerei, dann sind die Ziegeln nicht da. Und dann stockt und stockt das, und dann gibt es da Hauerei, und das geht drunter und drüber, muss uns nicht weiter beschäftigen. Was wir aus diesem Buch lernen können, ist, dass wir Menschen ganz unterschiedlicher Natur sind. Wir wohnen an ganz verschiedenen Orten, wir haben ganz unterschiedliche Berufe und Professionen, und ja, auch unsere theologischen oder geistlichen Ansichten mögen uns von bisweilen voneinander unterscheiden. Und dennoch, wir benötigen einander. Es gibt dafür einen ganz einfachen Grund. So wie Nehemia und Esra nicht allein das ganze Ding wuppen konnten, sondern wie sie Unterstützung brauchten von vielen Menschen, so benötigt Gott uns. Und deshalb hat Gott uns auch als Gemeinde zusammengestellt, weil er ganz einfach gesagt, uns braucht, dich braucht, mich braucht, die Schwester, den Bruder neben uns benötigt, damit wir etwas gemeinsam und miteinander gestalten können. Und dazu braucht es zwei Grundentscheidungen. Die erste: Wir dürfen ehrlich zueinander sein. Natürlich unterstelle ich niemanden, dass man reinkommt und sagt, heute belüge ich mal meine Gemeinde. Das meine ich auch gar nicht. Es geht mir nicht um Lüge oder um Wahrheit, sondern es geht mir um die Authentizität. Wie leben wir? Wie gehen wir miteinander um? Was lassen wir sichtbar werden von dem, wer wir sind und was wir sind? Zur Ehrlichkeit zueinander gehört, vielleicht auch mal eine Maske fallen zu lassen, die man sich mit so viel Mühe und so viel Fleiß aufgebaut hat. Einmal das fallen zu lassen, von dem man hofft und meint, dass andere das über einen denken, obwohl man es doch besser weiß. Ehrlichkeit meint nicht Lüge oder Wahrheit, sondern wie ehrlich sind wir zueinander und wie ehrlich gehen wir miteinander um. Das heißt auch, Fragen zuzulassen und Antworten zu finden. Und das Zweite, und das basiert auf dieser Ehrlichkeit zueinander, ist das Offensein füreinander. Denn wenn ich ehrlich bin, dann mache ich mich verletzlich. Wenn ich ehrlich bin, dann zeige ich Dinge von mir, die den anderen vielleicht ärgern könnten. Wenn ich ehrlich bin, dann gebe ich zu, dass ich Schwächen habe, dass mir Dinge nicht gelingen. Eine Ehrlichkeit untereinander soll uns verbinden. Sie soll uns nicht entzweien. Sie soll uns nicht dazu antreiben, Urteile übereinander zu fällen, sondern sie soll uns helfen, miteinander und gemeinsam Gemeinde Jesu zu bauen. Und wenn wir offen füreinander sind, dann reden wir nicht nur, sondern dann hören wir zu. Nicht meine Gedanken, meine Ideen, mein Wissen sind der Maßstab, sondern ich erwerbe die Fähigkeit, mich auch mit meinen Gedanken, in meinen Ideen und in meinem Wissen korrigieren zu lassen. Ich möchte nicht, dass andere in meinem Porzellanladen wie Elefanten rumtrampeln, und deswegen bin ich auch im Porzellanladen anderer kein Elefant. Ehrlich und offen ist kein Pfadfinderslogan, sondern die Maxime der Gemeinde Jesu. Drittens, einander brauchen ist keine Voraussetzung, sondern eine praktische Gegebenheit. Nehemia schreibt, ich lese diesen kleinen Bibelvers noch einmal, aber wir bauten an der Mauer weiter und bald hatte sich die Mauer auf halber Höhe geschlossen. Das ermutigte das Volk zur weiteren Arbeit. In diesem Aber am Anfang des Satzes steckt ein Trotz, steckt aber auch die Energie, steckt der Wille, es dennoch zu schaffen. Und ich will jetzt nicht schwarz malen oder irgendwie unken, aber es kann passieren, dass auch wir während der Zeit, die vor uns liegt, während der Umbauphase, während mancher Herausforderung an Grenzen stoßen. Dass wir merken, dass obwohl so vieles bedacht und geplant ist und abgesprochen ist, vielleicht doch hier und da es mal ruppeln kann. Vielleicht kann es passieren, dass sich Verzögerungen einstellen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Bauphase und die Renovierungsphase wirklich sein wird. Nehemia schreibt, als die Mauer auf halber Höhe geschlossen war, als also die Grundarbeiten endlich fertig waren, das erst ermutigte das Volk. Ich lerne daraus, dass es Lückenschließer benötigt. Denn es haben hier Leute gearbeitet und da Leute gearbeitet und da nochmal Leute gearbeitet und zwischendrin gab es Lücken. Und es hat Menschen gebraucht, die diese Lücken gesehen haben. Es hat Menschen gebraucht, die die Lücken in Angriff genommen haben, die gesagt haben, diese Lücke schließe ich oder in diese Lücke trete ich. Darein gehe ich, da stehe ich, damit eine Lücke geschlossen werden kann. Ihr Lieben, vielleicht müssen wir ganz neu lernen, dass wir Lückenschließer sind. Dass wir benötigt werden, gerade an den Stellen, wo es vielleicht doch mal hapert und klemmt. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir mit dem Finger auf die anderen zeigen, die haben das aber und so weiter, oder ob wir mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, ich möchte Lückenschließer sein. Ich will dazu beitragen, dass die Mauer geschlossen werden kann. Ich will dazu beitragen, dass das Projekt, dass das Werk gelingt. Ein viertes, Ermutigung geschieht. Aber wir bauten an der Mauer weiter und bald hatte sich die Mauer auf halber Höhe geschlossen. Das ermutigte das Volk zur weiteren Arbeit. Offensichtlich gab es Phasen der Mutlosigkeit, Anzeichen vielleicht sogar fürs Aufgeben. Zu groß das Projekt, zu gewaltig der Anspruch. Und ich habe mir gedacht, wie schön wäre es gewesen, wenn gleich zu Beginn, so zum Start, so ein Initiationsding gewesen wäre, was wie eine Bombe reinknallt und alle Leute sagen, oh ja, jetzt bin ich dabei, jetzt geht's los, ich kann es gar nicht erwarten. Das Gegenteil war der Fall. Es war mühsam für Nehemia, Menschen zu gewinnen, die mitarbeiten. Es war mühsam, die bei der Stange zu halten. Es war mühsam zu sagen, ich habe gerade kein Geld, um euch euren Lohn auszuzahlen, macht doch bitte trotzdem weiter. Und erst nach etwa der Hälfte kommt so ein Ermutigungsding, weil die Menschen gesehen hatten, es hat sich gelohnt. Einsatz für das Reich Gottes lohnt sich. Und ihr Lieben, das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir nicht nur planen und diskutieren, sondern dass wir miteinander gemeinsam im Reich Gottes sind. Dass wir miteinander gestalten, dass wir uns anschauen und sagen, dich brauche ich, deine Hilfe brauche ich, deine Unterstützung brauche ich, denn wir als Gemeinde sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander, weil Gott uns braucht. Und vielleicht kommen auch mal Phasen, die uns nicht so gefallen, wo es schwierig werden könnte. Dann erinnern wir uns wechselseitig daran und lassen uns daran erinnern, wir sind miteinander und gemeinsam auf dem Weg. Wir dürfen einander ermutigen. Wir dürfen einander in die Lücke gehen und Lückenfüller werden dort, wo es vielleicht mal klemmt. Gott ermutigt uns, Gott stärkt uns, Gott führt uns und Gott hilft uns. Ich wünsche uns sehr, dass wir als Gemeinde das erleben, dass in den Wochen und Monaten, die irgendwann vor uns liegen werden, wir erfahren, dass Gott es ist, der uns ermutigt, der uns führt, der uns trägt und der uns stärkt. Denn dann wird auch so ein Werk wie der Neubau einer Stadt wie Jerusalem gelingen. Und wir wollen es ein bisschen kleiner haben. Amen.